Es ist Dienstag, der 28. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Guten Morgen, Jasmin.
Guten Morgen, Markus.
Ja, bevor wir voll einsteigen in die Themen des Tages, gibt es erstmal eine wirklich gute Nachricht für alle Hörerinnen und Hörer. Sie können die heutige Folge wirklich bedenkenfrei durchhören, denn dieses Eklige, also das mit der Schweinshaxe oder dem Lapskaus, also das, was der Söder Markus immer isst, das kommt heute nicht. Das fällt weg, also wirklich komplett. Das hat mir Jasmin vorher versprochen, eine söderfreie Folge.
Ja, du musst ja nicht alles glauben, was ich dir erzähle.
Ja, natürlich glaube ich das. Und es gibt noch eine zweite gute Nachricht. Es gibt auch keine neue Penisstudie, die Micky Beisenherz sonst immer hier aus dem Hut zaubert. Ich glaube inzwischen, der gibt die selbst den Auftrag oder führt sie sogar selbst durch. Also beides heute nicht. Für mich als Freund der kultivierten Politikanalyse natürlich ein Segen. Und ich hatte noch eine richtig gute Idee. Ob wir das mit dieser söderfreien Zeit, sagen wir mal, bis zur Bayernwahl einfach vor führen.
Naja, also du behältst das Kultivierte hier, ich bringe den Rest mit.
So machen wir's.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
Bürgermeister nach gemeinsamem Antrag von SPD und AfD abgewählt. Das berichtet die Zeit. In Thüringen ist per Bürgerentscheid ein Bürgermeister der Partei Die Linke abgesetzt worden. Das Pikante ist, er wurde nach einem gemeinsamen Antrag von SPD und AfD abgewählt. Für die Einleitung des Abwahlverfahrens war eine Zweidrittelmehrheit im Stadtrat nötig und ohne die drei Stimmen von der SPD hätte es für die Zweidrittelmehrheit nicht gereicht. Führende Thüringer SPD-Politiker hatten im Vorfeld davor gewarnt, hier gemeinsame Sachen mit der AfD zu machen und auch mit der Wählervereinigung Bündnis Zukunft Hildburghausen, so heißt der Ort, weil nämlich laut Verfassungsschutzbericht diese Gruppierung Bündnis Zukunft Hildburghausen als, Zitat, führende rechtsextremistische Vereinigung im Land Kreis Hildburghausen bezeichnet werden kann. Und die Thüringer AfD steht sowieso seit langem unter Beobachtung des Landesverfassungsschutzes. Ich finde das wirklich eine spannende Frage, ob die SPD in Hildburghausen das machen kann, gemeinsame Sache mit der AfD, gerade vor dem Hintergrund, dass in Berlin am Wochenende eine große Demo stattfand und die große Frage war, darf man für Frieden bzw. gegen Waffenlieferungen an die Ukraine demonstrieren und das Seite an Seite mit AfD oder noch extremeren Rechten.
Das ist natürlich irgendwie das Verzwickte daran, wenn antidemokratische Parteien im demokratischen System verankert sind, dass du realpolitisch nicht daran vorbeikommst, manchmal mit denen zu paktieren auf gewisse Art. Also das ist der Grundsatz, wir machen mit denen nichts und es gibt keine gemeinsamen Anträge etc. oder man hat keine gemeinsamen Vorhaben. Das geht halt auf, besonders auf dieser kleinen Ebene nicht auf. Also auf kommunaler Ebene oder auch Landesebene merken wir immer wieder, kommen diese Vorfälle und dann diskutieren wir das. Ah, da war ja die SPD, die hat das da und da gemacht. Ich würde prinzipiell sagen, auch hier bei dem Beispiel, ich finde es irgendwie krass, dass es dann gemacht wird, weil es ja letztendlich wirklich ein kleiner politischer Kreis ist und auch also die Metaebene des Ganzen nicht so hoch ist, dass man denkt, okay, dafür braucht man jetzt diese drei SPDler und dass man dann diese Debatte anrollen muss, wieso man mit der AfD gemeinsame Sache macht. Und das ist, ich glaube, in jeder Beziehung, oder vielleicht ist das ist eine sehr aktivistische Meinung jetzt, ich glaube, dass man das prinzipiell ausschließen sollte als demokratische Partei, jede realpolitische Ebene zu vermeiden, in der man mit einer Partei, die Antisemiten, Rassisten und Nazis beherbergt, Sache zu machen.
Also anfangs dachte ich ja, du hättest gewisses Verständnis dafür, aber unterm Strich sagst du, man darf es doch nicht machen. Selbst in Hildburghausen nicht.
Ja, du wolltest jetzt was Kultiviertes.
Es war ein bisschen verschlungen, aber natürlich sehr, sehr kultiviert, wie wir es von dir kennen. Also Thilo Kummer, so hieß dieser bisherige Bürgermeister, der jetzt per Volksentscheid da seines Amtes entledigt wurde. Und ja, ich sag mal, ich hätte vielleicht noch mehr Verständnis für diese gemeinsame Sache gehabt, wenn der jetzt irgendwie schwere Verbrechen begangen hätte oder sowas. Aber nein, es gab dort Streitthemen, das entnehmen wir zumindest diesem Zeitbericht, über die jetzt in der Sache gestritten wurde. Da ging ging es ums Schwimmbad, um Probleme in einem Kindergarten, um die Feuerwehr. Also so das Klassische, das ist jetzt noch nicht quasi die Höhe, wo man sagt, jetzt ist mir alles scheißegal. Ich paktiere auch mit extremen Rechten oder Nazis.
Ja, wobei, also das Lustige daran ist natürlich, dass man auf Bundesebene so Linke und AfD, die schneiden es ja schon ein bisschen an. So, wenn Höcke irgendwie Wagenknecht einlädt, in die Partei zu kommen, könnte man jetzt auch denken, okay, bei dem speziellen Beispiel hätte es ja auch was Politisches sein können, wo man merkt, okay, die Linken, das ist nicht zu halten und die Perspektive versteht man. Aber trotzdem hat er dann die SPD mit der AfD gemeinsame Sache gemacht. Also ich finde es, je länger ich darüber nachdenke, desto schlimmer finde ich es. Gerade weil es so banale Sachen waren, wo man sich halt wirklich fragt, was hat das noch mit einer demokratischen Haltung zu tun? Also so ein Grundsatzprinzip.
Jetzt bringen wir doch hier Klarheit in die Sache.
Die Schlagzeile des Tages.
Einigung im Brexit-Streit um Nordirland, das berichtet die Tagesschau. Die britische Regierung und die EU-Kommission haben eine Einigung im jahrelangen Streit um das Nordirland-Protokoll erzielt. Der britische Premierminister Rishi Sunak und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verständigten sich in Windsor, westlich von London, auf einen Kompromiss, das Windsor-Abkommen. Zitat: Mit diesem Rahmenwerk können wir ein neues Kapitel beginnen, sagte von der Leyen bei der gemeinsamen Pressekonferenz. Die Unsicherheit der Menschen in Nordirland sei mit diesem entscheidenden Durchbruch beendet, versprach Sunak. Die erzielte Einigung sieht vor, dass der Warenverkehr von und nach Nordirland über zwei Spuren erfolgen soll. Einer roten für Waren, die aus oder in den EU-Binnenmarkt transportiert werden, und einer grünen für Produkte aus Großbritannien. Für die Grüne sollen keine Zollpapiere mehr ausgefüllt werden. Das Abkommen solle auch der Souveränität der Nordiren Rechnung tragen. Eine harte Grenze sei durch das Abkommen vermieden worden. So, jetzt bist du natürlich, was Großbritannien betrifft, ich mach die Royals, du machst das Inhaltliche.
Tolle Rollenteilung.
Ich würde jetzt so als Laie sagen, great, aber ist es überhaupt, also ist es feiernswert oder ist es das Mindeste?
Also, ich sag mal so, was Großbritannien Irland historisch angetan hat, ist für mich durch nichts wieder gut zu machen, dass sie dann mit diesem scheiß Brexit sogar noch eine Form der Schikane oben drauf gesetzt hat für diese sympathische Insel. Das werde ich ihnen auch nie verzeihen. Und jetzt gab es nach diesem Brexit quasi so ein Übergangsabkommen, das Nordirland-Protokoll, und das sah vor, dass quasi die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der Europäischen Union im Meer zwischen Großbritannien und der irischen Insel verläuft und nicht zwischen dem nordirischen Teil, der zu Großbritannien gehört, und der Republik im Süden. Dagegen waren jetzt quasi die nordirischen Nationalisten Sturm gelaufen, die Protestanten dort, weil sie das so nicht mehr wollten. Und jetzt eben diese Einigung, es wurde die ganze Zeit drauf gewartet. Es ist, glaube ich, aus einem schlimmen Konstrukt jetzt noch der Versuch, etwas im Alltag praktikabler zu machen, und im Idealfall nimmt es auch ein bisschen diese Spannungen, die wieder zwischen Nordirland und der Republik Irland entstanden sind, daraus. Aber letztlich ist es etwas, worauf die irischen Nationalisten im Norden gedrängt hatten, und also an der wirklich chronischen Vergewaltigung dieser Insel durch Großbritannien ändert das für mich auch nichts, weil ich meine, es waren die Briten, die mit ihrer Ansiedlungspolitik Nordirland erst richtig britisch gemacht haben. Also das ist in anderen Regionen der Welt, kritisieren wir das heute, und das ist dort irgendwie längst eingepreist. Aber gut, solange es quasi nicht wieder zu einem Aufflammen des auch blutigen Konflikts zwischen Nord- und Südirland kommt, soll mir das Ganze recht sein.
Was ist das, was für Sunak jetzt da rausspringt? Also ich meine, die Beziehungen zwischen Brüssel und London waren ja relativ angespannt durch dieses Protokoll, und er muss sich jetzt auch vor seinen Brexit-Hardlinern verantworten dafür,
ja,
und das
also
durchbringen, oder?
Die hatten jetzt eine für Nordirland bessere, einfachere, praktikablere Regelung gefordert. Die hat er jetzt in gewisser Weise tatsächlich geliefert, ohne dass es zum Schaden der Republik Irland geht. Das war irgendwie so die Kunst. Und klar, aber das ist die große Frage, ob jetzt hier die Brexit-Hardliner dem auch zustimmen werden im Parlament, und auch die nordirische Protestantenpartei DUP, auf die kommt es auch hin, die war von dieser Übergangsphase so abgeturnt, dass sie sogar die Bildung einer neuen Regierung in Nordirland verweigert hatte. Und deren Reaktion, auf die kommt es jetzt tatsächlich an. Eine letzte Sache vielleicht noch dazu. Also Rishi Sunak, bei allem, was ich eben gegen Großbritannien gesagt habe, es ist schon klar erkennbar, dass es hier mit einem vernünftigeren Mann verhandelt wird als sein Vorgänger Boris Johnson. Also Das würde ich jetzt mal positiv aus dieser Einigung mitnehmen.
Das Kleingedruckte.
Amtliches Ergebnis in Berlin. SPD mit 53 Stimmen Vorsprung vor den Grünen. Das berichtet der Deutschlandfunk. Zwei Wochen nach der wiederholten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus steht auch das amtliche Wahlergebnis fest. Gut, in Berlin wäre ich da immer ein bisschen vorsichtig, aber es heißt jetzt, es stünde fest. Die SPD bleibt demnach zweitstärkste Kraft, weit hinter der Union und mit einem denkbar knappen Vorsprung vor den Grünen. Der Unterschied betrug am Ende nur 53 Stimmen. Am Wahlabend hatte der Abstand noch 105 Stimmen betragen. Er verringerte sich jedoch bereits wenige Tage später aufgrund von Nachzählungen im Bezirk Lichtenberg auf weniger als 100. Einige Briefwahlstimmen waren dort zunächst liegen geblieben. Gut. Angeblich wird jetzt nicht weiter nachgezählt. Ich kann übrigens verraten, mein Stimmzettel findet sich nicht in dieser pikanten Zahl 53 wieder. Ich habe nämlich weder die Grünen noch die SPD gewählt. Und wie knapp das jetzt am Ende geworden ist, das zeigt schon auch, dass in diesem Spruch jede Stimme zählt, hier wirklich mal ein bisschen Wahrheit steckt.
Also bist du jetzt traurig, dass du der Grund bist, warum wir nicht direkt Schwarz-Grün kriegen?
Nee, also das würde ich so überhaupt gar nicht sagen.
Nee, ich muss ehrlich sagen, ich war eine Woche in NRW und war so froh, dass ich mich mit diesem Thema nicht befassen musste. Ja, jetzt sitze ich wieder hier.
Jetzt
und
wirst du dazu genötigt.
Nee, ich werde dazu genötigt. Und wie gesagt, ich bin ja auch nicht hier gemeldet, ne? Und deswegen bin ich so froh, dass ich das nicht machen muss. Ich finde auch diese 53 Stimmen, okay, erstens, die Wahlbeteiligung war miserabel. Wir wissen alle, dass wir daraus nicht so viel ablesen können. Und zweitens, 53 Stimmen, gut. Das ist einfach das rot-grüne Lager. Happy Birthday, so, ne? Und was daraus wird, wird ja sowieso kein Berliner passen, oder? Als ob das jetzt noch irgendwas geändert hätte. Jetzt ist es amtlich. Wow, sie haben eigentlich genauso viel Gleichstimmen wie vorher.
Naja, also für jetzt die Feinschmecker der Berliner Landespolitik könnte man schon sagen, der Vorsprung von SPD auf die Grünen hat sich...
Das Wort hat so viel Gewicht, Markus.
Vorsprung von SPD auf Grünen hat sich quasi halbiert, hat sich dadurch auch der Anspruch, ein Linksbündnis weiter mit Grünen und Linkspartei zu führen, auch halbiert.
Ich muss ja ehrlich sagen, also rein aus politischem Interesse, ne, ich fände ja eine GroKo mit Giffey als Nichtregierende mit der CDU mega interessant. Ich glaube einfach, dass mit Blick darauf, wie die Linke sich entwickelt auf Bundesebene und auch die Konfrontationspunkte, die es zwischen Jarasch und Giffey gibt, kann das halt wieder so eine, oh, wir haben es geschafft, es ist nicht konservativ geworden, aber wir hassen uns trotzdem, wir schaffen doch noch die Hälfte und es geht die ganze Zeit um Personalpolitik und dann gucken wir 5 Jahre, weil dann wählen die Leute wieder anders, dann ist das nicht mehr so. Und das ist halt einfach, damit könnte ich nicht leben, wenn ich hier leben würde.
Meine Prognose ist jetzt ehrlich gesagt, dass es wieder ein Linksbündnis geben wird und dass aber das Wahlergebnis für die drei in 5 Jahren, wenn wiedergewählt wird, noch miserabler ist, als es bei dieser Wahl schon war. Also die hatten ja eine strukturelle Mehrheit von, 75%, als sie das erste Mal dieses Linksbündnis. Und das wurde jetzt schon einfach durch die Praxis und unprofessionelles Regieren klassisch runtergedimmt.
Aber wir wissen ja nicht, ob Olaf Scholz nochmal so seinen Rise erlebt und die SPD nochmal bundesweit irgendwelche Zahlen holt. Das ist ja immer davon auch abhängig, was im Bund so passiert. Ich glaube, die Bundespolitik hat ja auch viel damit reingespielt, wie viel Bock man auf die SPD hatte, beside Giffey.
Aber die Bundespolitik hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass die CDU hier wieder aus der Kiste kommt.
Die hatten auf jeden Fall eine bessere Position als Opposition, Wahlkampf zu machen auf dieser Ebene, doch. Also ich glaube, die Themen, die sich da rausgesucht haben und das mit Silvester, also es haben sich aber wieder viele Dinge getimt, wo du so merkst, wir diskutieren letztendlich wieder über Nischenthemen und auch jetzt über diese Koalition zu reden, dass man auch einerseits der CDU diesen Wahlsieg abspricht, aber andererseits hat es natürlich auch viel damit zu tun, dass einzelne kleine Blasenthemen so viel Relevanz gehabt haben in den letzten Wochen.
Also da würde ich dir, ist jetzt zwar schon 2 Wochen her, die Wahlanalyse, aber würde ich dir komplett widersprechen. Ich glaube nicht, dass es hier um kleine Nischenthemen ging, sondern um die Grundsatzfrage, wird Berlin professionell regiert? Ist das Regierungskunst, sind da Profis am Werk oder Laien?
Naja, aber die SPD hat auf Bundesebene genauso viel Prozent in Umfragen wie in Berlin und irgendwie ist das schon...
Das war mal anders, ja.
Ne? Gut, lassen wir es einfach hier.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Es ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen, ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben. Zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes.
Das hat mich überrascht.
Greta Thunberg demonstriert gegen Windparks, das berichtet der Spiegel. Die schwedische Klimaaktivistin und Dutzende Aktivisten der Minderheit der Samen haben aus Protest gegen Windkraftanlagen im Westen Norwegens den Zugang zum Energieministerium in Oslo blockiert. Auch der Gerichtshof hatte entschieden, dass das Windparkprojekt der Regierung die Rechte der indigenen Samen beschneide, ihre Kultur der Rentierzucht zu praktizieren. Die 11 Richter erklärten die für den Bau der 151 Turbinen erteilten Genehmigung einstimmig für ungültig. Die Vertreter der Samen verlangen nun den Abriss der Windkraftanlagen. Das Volk der Samen umfasst rund 100.000 Menschen, die in Schweden, Finnland, Norwegen und im Nordwesten Russlands leben. Ein Teil von ihnen lebt von der Rentierzucht. Also mal eine ganz andere Perspektive auf Klimakampf und Aktivismus. Ich habe es gelesen, ich fand es geil. Das hast du dir schon gedacht, ne?
Ja, ja, ich fand es aber auch geil, als ich es gelesen habe und finde auch Thunbergs Begründung interessant. Wir können die sogenannte Klimawende nicht als Deckmantel für Kolonialismus benutzen.
Das ist ja was sie von Anfang an reingetragen hat. Das finde ich ganz interessant. Also wir haben ja verschiedene Debatten darüber gehabt, ne, wie weiß Klimaaktivismus ist und Greta Thunberg war von Anfang an eine, die gesagt hat, wir nehmen zu viel Bühne ein und wir müssen auf diese Themen achten. Deswegen da diese Symbolik gerade und ich hoffe auch, dass das irgendwie in die Debatte überall mit einfließt, dass man nicht generelle Entscheidungen prinzipiell treffen kann, was Klima betrifft, sondern dass es eine Aufarbeitung gleichzeitig von kolonialistischen Strukturen braucht. Mehr als überfällig, aber dass sie es immer wieder anschiebt, dafür habe ich sehr viel Bewunderung und hoffe, dass auch in diesem Fall gelingt. Ich bin natürlich nicht so into Norwegian Politics, aber es wirkt ganz plausibel, was da vorgetragen wird.
Ja, also es scheint dahinter der Grundsatz von ihr zu stecken, klar. Also ich halte schon an dem fest, was wir als Bewegung sonst immer sagen, ohne Klimaschutz ist alles nichts, weil irgendwann nichts mehr da sein muss. Und trotzdem hat sie noch, sagen wir mal, mit denen, die jetzt da mit ihr demonstriert haben, für die Samen und deren Rechte, ein waches Bewusstsein dafür, dass es zwar das wichtigste, aber nicht das einzige Thema ist.
Wir haben ja in verschiedenen Teilen dieser Welt so einzelne Orte, wo diskutiert wird, ob man diesen Platz benutzt oder nicht. Und es gibt ja andere indigene Völker, die auch aus bestimmten Gebieten vertrieben werden, ob das jetzt Kohle ist in Afrika oder in dem Fall jetzt die Windanlagen. es gibt ja auch noch anderen Platz für diese Windparks. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Es geht ja jetzt gerade nur um so ein kleines Machtspiel letztendlich, weil du diese Windparks auf der Fläche, die Skandinavien besitzt, auch woanders hinstellen kannst.
Und an einem davon sind die Münchner Stadtwerke beteiligt.
Ach so, deswegen. Ich muss ganz kurz einen Slang natürlich zu Markus Söder machen, das weißt du, ne? Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass Markus Söder indigene Beeren aus Bayern als Grund nimmt, dass er dort keine Windparks
hinstellt. Die Bayern
hinstellt.
Selbst? Schauen Sie, wenn auf die Samen Rücksicht genommen wird, dann bitteschön auch auf uns Bayern.
Zwick mich bitte mal.
Erdogan bittet um Vergebung. Das berichtet die Süddeutsche und man glaubt es kaum. Der türkische Präsident Erdogan hat bei einer Rede um Vergebung für Verzögerungen bei der Hilfe nach den starken Erdbeben im Südosten des Landes vor 3 Wochen gebeten. Aufgrund der großen Zerstörung der Wetterbedingungen und der Schäden an der Infrastruktur habe man in den ersten Tagen nicht in der gewünschten Effektivität arbeiten können, sagte Erdogan am Montag. Er bat um 1 Jahr Zeit, um die Wunden des Erdbebens zum Großteil zu heilen. Wie jeder Sterbliche können auch wir Fehler, Mängel und Makel haben. So Erdogan. Ja, das sind schon bemerkenswerte Worte, gerade von ihm. Mit dem 1 Jahr Zeit, das kann einen natürlich ein bisschen verwunderlich stimmen, weil eigentlich ja in diesem Jahr gewählt werden soll. Und Erdogan hatte eigentlich mal den 14. Mai als Termin für die Wahl zumindest in Aussicht gestellt. Ob er daran jetzt festhält, das ist die größte Frage, weil in der Türkei sind tatsächlich über dieses Krisenmanagement von ihm und seiner Regierung viele Leute zu Recht erbost. Und ich sag mal, als Manager seiner eigenen Krise könnte er vielleicht jetzt sagen, also diesen gerade sehr, sehr unangenehmen Eindruck, den lassen wir doch erstmal wieder ein bisschen verblassen. Schieben wir die Wahl nach hinten.
Nee, es ist einfach, glaube ich, ein cleverer Schachzug, realpolitisch sozusagen die Situation nicht schön zu reden, damit man es ihm nicht vorwerfen kann. Aber auf eine Art, es ist so ein bisschen göttliche oder so geistliche Rhetorik, die er verwendet, ne? Dass man, dass er um Verzeihung, so wer bist du denn?
Immerhin, er sagt, er zählt sich selbst zu den Sterblichen.
Na, das war ja aber trotzdem, aber die Art, wie er es auch vorgetragen hat, also es ist wirklich, das ist wie so ein bisschen, wenn Leute sagen, ja, es tut mir leid, falls ich dich verletzt habe. So wirkt es so ein bisschen. Ja, verzeih mir, aber ich habe jetzt, ist jetzt so. Und ich glaube, das wird wirken, weil wenn man nämlich Erdogan-Anhänger ist und ja prinzipiell jetzt schon viele Türken ihm das nicht anhängen, also gerade die Gebiete, in denen er sonst stark gewählt wird, da ist die Wut nicht so groß wie aus anderen Teilen, nur wie es vielleicht auch von der internationalen Presse aufgenommen wird, weil man natürlich in die Gebiete schaut, das hatten wir auch schon mal hier, in dem viele Aleviten wohnen, Kurden. Dann merkt man halt, okay, das kannst du dann halt da gut verkaufen. Und deswegen ist das ein sehr, sehr cleverer Zug, einfach um Verzeihung zu bitten, weil es unangreifbar macht.
Ja, und du weißt schon auch zu Recht darauf hin, es ist nur so quasi für einen Mini-Bereich seiner Verantwortung jetzt hier die Entschuldigung, weshalb die Oppositionsparteien diese Entschuldigung auch nicht annehmen. Ich meine, zu seiner Bilanz beim Thema Erdbeben gehört halt auch, dass als Reaktion auf das letzte ganz schlimme Erdbeben im Jahr 1999 die sogenannte Erdbebensteuer eingeführt wurde, mit der auch viele Milliarden Euro quasi eingenommen wurden und die eigentlich für Präventionsmaßnahmen gegen künftige Erdbeben eingesetzt werden sollten. Und das ist aber offenkundig nicht geschehen. Also das ist ja vielleicht das viel größere Versagen als in den ersten Tagen nicht hundertprozentig angemessen zu reagieren.
Nee, vor allen Dingen, es ist ein guter Zeitraum, um sozusagen vor der Wahl so zu tun, als würde man jetzt viel tun und aufarbeiten. Die Frage ist natürlich erstmal, welche Gebiete bekommen Hilfe? Die, in denen natürlich seine Wählerschaft stark ist, da kommt jetzt schon einfach auch Hilfe an. Und diese 7 Monate danach sind so eine gute Karenzzeit, so um dann zu schauen, okay, dann bin ich ja gewählt und dann dauert die nächste Wahl sowieso noch ein Ticken und dann machen wir es halt ein bisschen langsamer und auch wieder nur in den Gebieten, wo es mir politisch gut passt. Also da kann er sich einfach relativ viel austaktieren. Und
du glaubst also nicht, dass er die Wahl weiter nach hinten verschieben will, damit quasi der prekäre Eindruck seines Krisenmanagements quasi verblasst.
Das kann sein, aber vielleicht ist es auch die falsche Kalkulation, weil er ist bis dahin, sagen wir mal, er verschiebt es, keine Ahnung, 4 Monate, 5 Monate, 3 Wochen ist ja auch total egal. In der Zeitspanne wird ja nicht viel schneller ein gutes Management gelingen, so wie er gerade politisch agiert. Und dementsprechend, also frage ich mich, was da für ein Mehrwert davon ist. Ich würde es eher viel näher an jetzt ziehen, als weiter weg, weil damit kannst du die Leute natürlich mit so einer Verzeih mir bitte und ich gebe mein Bestes und diesem sehr komischen Verständnis von politischer Führung die Leute gewinnen.
Also Geerdet ist er jedenfalls, scheint er zu sein.
Er hat sich selbst geerdet. Das heißt, nicht mal Jesus hat sich selbst geerdet.
So kann man es auch sehen.
Grüße aus der Phrasenhölle.
Özdemir plant Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel. Das berichtet der Spiegel. Und Markus, ich habe mich so auf diese Diskussion gefreut. Ich will aber ganz kurz einen Hintergrund geben, worum es genau geht. An Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit zu viel Zucker, Fett und Salz soll nach Plänen von Ernährungsminister Cem Özdemir gesetzlich beschränkt werden. Wie das genau aussehen soll, mit Blick auf unter 14-Jährige sollen Werbeverbote in allen für Kinder relevanten Medien kommen. Demnach soll diese Art Werbung von 6 bis 23 Uhr unzulässig sein, wenn sie regelmäßig auch von Kindern wahrgenommen werden kann. Unzulässig werden soll auch Außenwerbung auf Plakaten für die ungesunden Produkte im Umkreis von 100 Metern von Schulen, Kitas, Spielplätze und Freizeiteinrichtungen. Richtung für Kinder. 15% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind übergewichtig. Ja. Nette Side-Info. Würde ich prinzipiell erstmal sagen, erstens wird es nicht hinhauen, weil TikTok, Instagram, wie willst du das regulieren?
Also, nach einer sehr praxisnahen Regelung. Ich sehe schon die ganzen Özdemir-Mitarbeiter künftig, wie sie so 100 Meter abschreiten von einer Schule oder einer Kita bis zur nächsten Werbetafel. Aber ist doch klar, jetzt schreien wieder alle, Verbotspartei, jetzt wollen sie uns auch noch die Gummibärchenwerbung verbieten, diese Grünen.
Aber das ist ganz interessant, was in der Bevölkerung passiert in der Diskussion. Also sie treffen einmal die dicken Feindlichen auf die Freiheitsfeindlichen. Nein, also es ist
nach
so,
deiner Theorie machen die ja gerade gemeinsame Sache.
Nee, genau. Das ist, ich finde alles daran total befremdlich. Erstens, wir leben in der Demokratie, wir leben auf einem freien Markt. Es passiert halt so, dass man diese Dinge in der Werbung sieht. Und zweitens, also mit Blick darauf, dass Özdemir vielleicht auch nicht ewig Ernährungsminister bleiben wird, finde ich es auch so, oh, ich habe jetzt einen Wurf gemacht und mal gucken, was damit passiert. Und jetzt wissen die Leute, dass ich etwas tue. Und es ist so ein bisschen Karl Lauterbach, der mir penetrant sagt, ich soll meinen scheiß Spinat nicht salzen. Okay, I take
aber
that, aber ich
ja
kann
keine
ja für
Verordnung
mich selbst entscheiden.
Daraus. Er sagt es nur. Er hat man macht es ja nicht per Gesetz.
Er ist
ne?
kein Ernährungsminister. Wir wissen ja nicht, was er tun würde, wenn er Ernährungsminister wäre. Denn der Lachs nur ungesalzt.
Sensationelle, ja. aber gut, ich meine, die Frage ist jetzt doch, wie sieht das in der Praxis aus? Also was, wenn Özdemir sich jetzt hier durchsetzt, was ja, ist dann künftig verboten? Ja, also Gummibärchenwerbung auf Kika oder Radio Teddy, das wäre dann
ja, aber das ist
geht
auch
nicht
das,
mehr,
das,
ne?
Das erlähte Babyglas ist nicht erlaubt. Also ist ja wirklich
das ist
alles,
auch schon zu ungesund.
Naja, aber da ist ja überall Salz und Zucker drinne und deswegen, ich finde Salz und Zucker per se, das ist auch ein falsches Verständnis davon, was gesund und ungesund ist, weil erstens kann man Ernährung nicht prinzipiell für alle gleich zuschneiden und bewerten. Das funktioniert nicht. Und zweitens, so warum zu so einer Zeit, also so dieses Feingefühl, ne, mitten in der Inflation und die Leute haben sowieso schon Probleme und ich sehe Videos, wo bei Edeka eine Gurke 3,29 Euro kostet und die Leute sind am Ausflippen, dann mit so einem Vorschlag zu kommen und nochmal dieses Ernährungsthema so aufzuheizen. Ja, die meisten Leute gehen mit ihren Kindern einkaufen, sie werden die scheiß Mauerabend sowieso sehen. Das hat was vom gutbürgerlichen Beschützen der eigenen Kinder, aber das sind sowieso schon die Eltern, die die Süßigkeiten-Schublade abgeschlossen haben, sich dann wundern, warum ihre Kinder ausziehen mit 18. Dementsprechend finde ich es halt, sorry, das ist, da kommt eine komplette Aversion in mir hoch.
So, jetzt ist aber die große Frage, also würde so ein Post von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst auch unters Werbeverbot künftig fallen? Der hat nämlich, also wie gesagt, diese Spezialitäten des bayerischen Ministerpräsidenten.
Du bringst ja die ganze Zeit, du vermisst ihn
nicht
einfach.
Ein.
Du vermisst
auf
ihn,
gehen
sag
wir
es
heute
doch.
Gar nicht erst
sag
ein.
Sag es einfach.
Aber du hast hier in unser Vorbereitungssheet reingeschmuggelt Hendrik Wüst.
Ja, ich muss ja, guck mal, ne? Manche Daddys gehen, manche Daddys kommen.
Und
jetzt, Hendrik Wüst ist
und
jetzt
du
unser
bist
Neuer.
Aber jetzt auch auf dem Gesundheitstrip, weil du bist quasi umgewachsen. Hendrik Wüst postet das Bild einer gesunden Hühnersuppe.
Genau, ich bringe jetzt Hendrik Wüst hier mit, damit du dich auch mal ein bisschen beruhigst, damit hier wieder seriöser Content drin ist.
Das beste Hausmittel gegen meine Erkältung. Mein Zaubertrank, schreibt Hendrik
Aber die
Wüst.
Hashtags sind auch super. Hashtag Hühnersuppe, Hashtag Hausmittel, Hashtag Erkältung, Hashtag Zaubertrank.
Gefällt
alles
dir nicht?
Daran ist, nein, it's giving Boomer Energy und ich liebe es komplett. Es ist authentisch, es wirkt so, als hätte er es selber gepostet. Mhm. Und das ist bei Söder ja manchmal nicht so. Und ich finde auch dieses Bild, ne, in dieser super Poco-Einbauküche, finde ich
das
super.
Kleingeschnittene
das sind
Möhren
kleine
noch,
Möhren noch, ja. Ne, damit das noch schön da drum getoppt wird, damit du was Crunchiges hast, damit du Textur hast, während du krank bist.
Sieht wirklich gut aus. Wir können ja noch auf den Vorschlag des geschätzten Kollegen Nikolaus Blome kommen.
Ja, hau rein.
Der in einer Kolumne für den Spiegel sagt, es sei höchste Zeit, dass die verhaltensblinde Solidargemeinschaft Strafpolicen für Übergewichtige und Trinker einführt. Also die alte Debatte, wir kennen das ja, also Leute, die sich selbst quasi durch ihren Lebenswandel in Gefahr bringen. Zum einen, weil sie irgendwelche ganz gefährlichen Sportarten machen oder aber zu viel rauchen, zu viel trinken, zu viel ungesundes Essen. Die sollen, wenn ich das richtig verstanden habe, laut dem Kollegen Blome, für die Solidargemeinschaft der Krankenversicherung künftig höhere Beiträge zahlen und quasi ihr unsolidarisches Verhalten sozusagen hier mit einer Sündenpolice kompensieren.
Ja, erstens, ich muss eine Sache entgegnen und das ist dann wieder so, deswegen finde ich es schwierig, wenn Journalisten Gesundheitspolitik kommentieren, diese Verallgemeinerung, dass erstens alle Menschen, die einen höheren BMI haben, per se schneller krank werden und das Gesundheitssystem per se alle einzeln mehr belasten als alle anderen, das ist schon mal, das ist einfach in den Raum gestellt. Und zweitens finde ich interessant, ich finde gut, dass er das Beispiel mit Trinkern einführt, weil Alkohol als Droge natürlich in dieser Gesellschaft noch viel mehr, also genau wie Zucker, einfach so völlig normal ist. Aber das geht ja völlig an der Diskussion vorbei. Also soll ich jetzt jeden Raucher und jede Person, die sozusagen eine eigene Entscheidung trifft im Leben, in einer Demokratie, in einem Land, in dem ich frei entscheiden kann, was ich tue, zur Rechenschaft ziehen, weil man einen bestimmten Lebensstil hat? Es ist auch für eine Krankenkasse, es gibt verschiedene Krankheitsbilder, auch Menschen, die nicht essen, sportsüchtig sind oder magersüchtig sind, die sind auch eine Belastung für die Krankenkasse und so soll es ja auch sein. Dafür ist es ja auch da, dass man versorgt wird. Und ich finde, jetzt einzelne Gruppen, so weil es so gesellschaftlich nicht angesehen ist, wenn man übergewichtig ist oder wenn man zu viel trinkt, an der und der Stelle, bei denen den Menschen und der Bier auch von dem, das ist einfach so ein bisschen, oh, ich habe jetzt eine kontroverse These gedroppt, mal gucken, was damit passiert, aber ob das jetzt Gesellschaft konstruktiv weiterbringt, schauen wir mal.
Vielleicht muss Blome da selbst noch erhöhte Beiträge am Ende zahlen, aber gut.
Clickbait der Woche.
Polarlichter, Norddeutschland leuchtet, das schreibt die Süddeutsche Zeitung. Normalerweise
ja,
sind bunte Polarlichter eher in Norwegen oder Finnland oder Island zu sehen, derzeit aber auch über dem deutschen.
Ich schwöre bei Gott, ne, ich hasse Natur, ne? Ich hasse Natur. Also so, das sind so Themen, voll schön, wenn so Journalisten, die diese Themen machen, ne, so in ihrer Wolke sind und so, voll schön. Wirklich, ich freue mich für euch und auch alle Leute, die es begeistert, aber ich bin so. Ich hasse Natur.
Die Polarlichter waren in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen zu sehen. Zudem gibt es Fotos des Phänomens aus Thüringen so, und Brandenburg.
Jetzt. Okay, aber ganz kurz. Voll geil. Also eigentlich, kennst du diese ganzen Influencer, die diese Bilder machen mit Polarstern?
Ja, habe ich schon mal von gehört.
Und das ist ja eigentlich so ein Scandinavian-Thing oder so ein International-Thing. Aber jetzt könnt ihr einfach nach Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, also die müssen dann gar nicht mehr nach Island?
Nee, die können einfach hier, das ist, guck mal, das ist regionaler Tourismus wird angekurbelt, der Osten, da ist alles bei.
Influencer, auf nach MacPom.
Ja, du kannst auch einfach.
Können wir das Thema jetzt lassen?
Ja.
Komm, nächstes Thema.
Jürgen Klinsmann wird Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft, das berichtet die Zeit.
Ah, endlich was Interessantes.
Ja, guck mal, ne, ich gebe den Satz ab, mach mal dein Ding, wirklich, who the F cares right now. Ich weiß, ich mache mich jetzt wieder mega unbeliebt damit, weil ich ein Fußballthema bashe, aber...
Jürgen Klinsmann wird Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft.
Ich bin auch so happy zu sein.
Klinsmann beginnt seine Arbeit nach Angaben des koreanischen Fußballverbandes in der kommenden Woche schon. Über seine Ziele sagte Klinsmann, er werde sein Bestes geben, um bei der anstehenden Asienmeisterschaft und bei der WM 2026 gute Resultate zu erzielen. Ja, also nach dem Big City Club, Hertha nun ein Big Country-Team. Die entscheidende Frage ist jetzt, glaube ich, wird er als Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft jemals koreanischen Boden betreten oder müssen die Spieler dieser Nationalmannschaft alle nach Kalifornien ziehen? Also dann zumindest als er in Deutschland noch trainiert hat, 2006 war das, da war das so die große Debatte und er hat jetzt offenbar endlich einen Ort gefunden, wo seine Buddha-Statuen nicht ganz so fremd wirken wie im Trainingszentrum des FC Bayern an derselben Straße. Warum guckst du so gelangweilt? Verbindest du gar nichts mit Jürgen Klinsmann?
Ja, aber vielleicht erklärt das kulturelle Aneignungsphänomen der Bayern, wenn bei ihm die Buddhas stehen und bei Markus Söder das Gandhi-Kostüm.
Ja, die standen bei Bayern und was weiß ich. Mehr hätte man Rummenigge, Hoeneß und all die nicht verstören können, als beim FC Bayern Buddha-Statuen aufzustellen. Das wäre jetzt, glaube ich, in Südkorea nicht das Problem.
Ist das eigentlich, also in der Fußballwelt, ist das so ein Upgrade? Ist das so was Geiles, was er jetzt geschafft hat? Oder ist es so ein bisschen, oh, wir haben jetzt, also.
Es ist so ein bisschen, ich sag mal, sein absoluter Tiefpunkt war, wie er all die zig Millionen von seinem Investor bei Hertha wirklich in den Sand gesetzt hat. Der hat die in Monaten verballert und die Spieler waren trotzdem wertlos und er musste dann auch ganz schnell gehen. Also danach ist er auch ins Abklingbecken gegangen. Ja, also ich würde sagen, für ihn ist es tatsächlich jetzt etwas Gutes.
Und die Südkoreaner gewinnen dann 2026.
Also der größte Erfolg der koreanischen Mannschaft, der war im Jahr 2002. Da war nämlich die Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea und da gab es ein Halbfinale. Deutschland, Südkorea, ging 1-0 für Deutschland aus, ganz knapp in Seoul, aber so weit sind sie halt danach nie wieder gekommen. Jetzt bei der letzten WM waren sie im Achtelfinale und klar, also wenn Klinsmann sagt, er will jetzt hier gute Ergebnisse erzielen, dann müssten sie mit ihm eigentlich ins Viertelfinale kommen. Man muss generell sagen, als Vereinstrainer war Klinsmann bisher eine ziemliche Pfeife, aber die Nationalmannschaft, ich meine Deutschland, das Sommermärchen, da hat er rechtzeitig aufgehört. Und in den USA hat er auch eine solide Arbeit gemacht. Also ein bis zu diesem Zeitpunkt, also fußballerisches Entwicklungsland, hat er schon auf ein gewisses Niveau da mitgeführt.
Ich brauche ein bisschen Söder jetzt doch.
Nicht wirklich. Nee. Können wir es nicht einfach jetzt mit Jürgen Klinsmann belassen und sagen, wir reden dann nach der Bayernwahl?
Aber du bist ja schon ein deutscher Mann. Du setzt mir jetzt einen deutschen Mann vor. Ich kann doch mir auch einen anderen deutschen Mann aussuchen, mit dem wir enden.
Alles klar. Ich lasse dich dann hier in Ruhe. Und wir sehen uns einfach in 2 Wochen wieder.
Ja, wir sehen uns in 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Fränking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!